SWR Kultur am Samstagnachmittag. Das sind die Zutaten für einen erfolgreichen Krimi. Eine Metzgerei, eine Kneipe, Omas Küche und ein Verkehrskreisel. Und schon befinden wir uns mitten im Schauplatz des Grauens in Niederkaltenkirchen, wo der niederbayerische Provinzpolizist Franz Eberhofer mal über einen toten Rektor, dann wieder über eine erschlagene Joggerin stolpert. Und gerade ist ein neuer Eberhofer-Film ins Kino gekommen, der 10. insgesamt mit dem Titel Steckerlfisch-Fiasko. Mit dabei Schauspielerin Lara Mandoki, die die neue ungarische Haushälterin im Hause Eberhofer spielt. Und wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Frau Mandoki.
Hallo, freue mich sehr, da zu sein.
Frau Mandoki, haben Sie sich eigentlich schon ins Kino geschmuggelt, um mal diesen Film in Ruhe und Gänze zu sehen?
Ja, also ich habe ihn also richtig tatsächlich erst bei der Premiere gesehen, aber seitdem war ich mit Freunden und mit Familie und mit meiner Oma schon in diversen Kinos, was sehr spannend ist und auch sehr viel Spaß macht, weil man natürlich auch immer unterschiedliche Reaktionen im Publikum mitbekommt und es ist immer wieder sehr schön.
Also das heißt auch mal Reaktionen von, die lachen an einer ganz falschen Stelle oder die lachen gar nicht?
Eine falsche Stelle kann es gar nicht geben. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was wir denken, das lustig ist im Drehbuch oder dann beim Drehen und worüber dann tatsächlich gelacht wird. Das ist unterschiedlich und Menschen lachen auch nicht in jedem Kino an der gleichen Stelle.
Ich habe gelesen, die Eberhofer Krimis, die sind total erfolgreich in ganz Europa, also eine der erfolgreichsten Kino-Krimiserien oder Reihen. Also ich war etwas erstaunt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man diesen Witz und dieses typisch Bayerische so nach Spanien oder Portugal oder Polen tragen kann. Also fand ich interessant.
Also ich glaube, es ist nicht notwendigerweise nur der Humor oder das Bayerische daran, sondern die Figuren, die einfach sehr menschlich, sehr nahbar, sehr authentisch erzählt werden und somit für sehr viele Menschen eine interessante Projektionsfläche bieten. Die haben alle einen Zugang zu den Problemen, die sie verhandeln, zu dem Milieu, in dem sie leben, zu dieser Familie. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis tatsächlich.
Es könnte genauso gut auch ein Dorf in Portugal sein. Wahrscheinlich sind das ähnliche Lebensfragen.
Genau.
Das ist ja jetzt, Frau Mandoki, Ihr zweiter Auftritt in einem Eberhofer-Krimi. Aber es ist jetzt eine ganz andere Figur. Es ist die ungarische Haushaltshilfe Julika. Was war für Sie das Spannende an dieser Figur?
Das ist ganz schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich kann ja nicht spoilern. Aber ich kann zumindest verraten, dass diese Figur sehr viele Geheimnisse hat und viele Schichten, die sich peu à peu schälen. Und das war natürlich sehr, sehr spannend in der Vorbereitung der Figur, weil die einfach viele Brüche hat.
Ja, das macht es ja dann auch immer spannend. Ich fand es nur interessant, also Sie mussten ja jetzt dafür Deutsch sprechen mit betont ungarischem Akzent. Und da Sie ungarische Wurzeln haben, war das für Sie sicherlich auch ein bisschen eine etwas gewöhnungsbedürftige Situation.
Also ich habe schon öfter mit ungarischem Akzent gedreht oder auch Ungarinnen gespielt. Und nachdem ich ja muttersprachlich Ungarisch spreche und auch viele in meiner Familie durchaus einen derartigen Akzent haben, war das jetzt nicht so wahnsinnig herausfordernd. Aber es macht für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt mit ungarischem Akzent oder mit einem anderen Akzent etwas anlege. Wenn man arbeitet einfach anders am Text, man lernt die Sätze anders und so weiter, wenn man einfach noch diese zweite Ebene drauflegt.
Wie heißt es immer so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der Eberhofer-Krimi, der ist ja jetzt gerade in die Kinos gekommen, aber Sie stehen ja mit einer ganz anderen Kinoproduktion in den Startlöchern mit Kalter Hund. Und das kommt am 17. September in die Kinos. Eine Familientragödie oder doch eher eine Familienkomödie, was würden Sie sagen?
Das eine wohnt im anderen, ja. Komödie ist immer auch eine Tragödie und eine Tragödie ist immer auch eine Komödie. Insofern würde ich sagen, geht das sehr stark Hand in Hand. Dem kalten Hund gelingt auf ganz fantastische Art und Weise, einen bestimmten, komplexen, sehr schwarzen, satirischen Humor zu zeichnen, weil immer wieder so das Lachen im Halse stecken bleibt, ohne die Figuren aber zu verraten, sondern man ist immer sehr bei den Figuren und man muss lachen und weinen gleichzeitig. Also es ist schon ein sehr besonderer Film. Wir haben ihn auch sehr besonders gedreht. Also wir hatten kein festes Drehbuch, sondern haben improvisiert. Wir wussten grob, wohin es geht. Also jeder wusste für seine Figur, wohin es gehen soll. Aber es entstanden dann natürlich schon sehr authentische Begegnungen, was teilweise auch unheimlich war, aber auch extrem lebendig und schön.
Jetzt muss man natürlich ein bisschen verraten, worum es geht im Kalten Hund. Es geht um einen Familienpatriarchen, der sich nun zu seinem 100. Geburtstag ausgerechnet das Leben genommen hat. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil an dem Tag eigentlich ganz viele Menschen kommen wollen, auch der Bürgermeister, und die wollen alle gratulieren. Und da versucht dann die Ehefrau, das Ganze zu kaschieren natürlich. Corinna Harfouch spielt diese, ja doch zum Teil sehr überforderte Ehefrau des Verstorbenen. Sie spielen eine Figur namens Anna. Was ist das für eine Rolle?
Also die Ereignisse führen dazu, dass die Familie irgendwann entscheidet, dass es eine Familienausstellung geben muss, was so ein bisschen das Zentrum des Films ist. Und im Rahmen dieser Familienaufstellung kommen eben Stellvertreterpersonen aus dem Ort. Tatsächlich haben wir in Iffeldorf gedreht, das ist in Oberbayern sehr nah zu da, wo ich aufgewachsen bin, am Starnberger See. Und aus diesem Ort kommen dann Stellvertreterpersonen und ich bin die Stellvertreterperson, also die Anna ist die Stellvertreterperson von der Figur von Lea Trinder. Das Ganze läuft auf eine Eskalation zu, kann man sagen.
Familienausstellung ist ja auch tatsächlich ein heikles Unterfangen, sage ich mal, für all die Beteiligten. In dem Sinne, es geht dann ganz schön zur Sache natürlich auch rein psychologisch und da kommen dann oft auch alte Verletzungen natürlich hoch. Also das Thema ist nicht nur irgendwie Komödie und locker und leicht, also da geht es schon tatsächlich auch ans Eingemachte.
Es geht nur ums Eingemachte in diesem Film. Es ist auch keine Komödie locker leicht, sondern es ist eher eine Komödie schwer und schwarz.
Ach so.
Man lacht sehr, sehr viel. Aber eher übers Menschsein als über einen bestimmten gut gelungenen Gag.
Haben Sie aus diesem Film auch was für sich so mitgenommen?
Ich habe ganz viel mitgenommen. Also jetzt gar nicht notwendigerweise inhaltlich, sondern was die Arbeit anbelangt. Ich würde mich sehr freuen, wieder so zu arbeiten. Ich finde das eine ganz tolle, unmittelbare, sehr rohe Art, den Beruf auszuüben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Viele Jahre lang haben Sie als die deutsch-ungarische Kommissarin Karina Szabo in der ZDF-Reihe Erzgebirgskrimi ermittelt, mitgewirkt in der Sky-Serie Das Boot und dem Emmy-prämierten Thriller Unterm Radar. Frau Mandoki, Sie waren auch an einem Film beteiligt, finde ich, der unglaublich beeindruckend ist. Da haben Sie nämlich Hedwig Höss gespielt, die Frau von Rudolf Höss, dem Lagerkommandanten des KZ Auschwitz. Also das ist ja eine unheimlich starke Rolle. Also ich fand das, ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Also diese Frau Höss, die ganz emotionslos auch mit den KZ-Gefangenen umgeht. Wie war das für Sie, diese Rolle zu übernehmen?
Es war eine sehr intensive Erfahrung als Mensch und als Schauspielerin. Bis jetzt wahrscheinlich die intensivste auf der Ebene. Wir haben im Originalwohnhaus in Auschwitz gedreht und waren auch die ganze Zeit in Auschwitz selber. Und das alleine ist extrem prägend gewesen. Und ich hatte ja beim Boot schon so ein bisschen einen Geschmack davon, was es bedeutet, in die Gedankenwelt einer Person einzusteigen, die der Meinung ist, die Würde des Menschen ist antastbar und nicht jeder Mensch hat das Recht zu leben, weil das ist die Basis für alles, was danach passiert ist und diesen Bruch mit Zivilisation letztendlich, was das Dritte Reich bedeutet. Und das ist schon sehr herausfordernd. Ich muss sagen, in dem Fall hat mir geholfen, denke ich, ich werde es nie wieder anders wissen, aber es war schon hilfreich, Ungarin zu sein, weil man dann doch so ein bisschen vielleicht eine andere Perspektive drauf nehmen konnte, gerade in Zusammenarbeit mit einer polnischen Regisseurin. Aber es war eine sehr herausfordernde Arbeit, auf jeden Fall. Ich hatte ganz tolle Spielkinder. Ich hatte mit denen ausgemacht und es hat wunderbar funktioniert. Sobald ich das Kostüm anhabe, bin ich Hedwig und wenig nahbar. Und ansonsten war ich Lara und sehr, sehr nahbar. Aber was mich bis heute immer wieder zum Nachdenken bringt, sind die Fragen der Kinder. Es war schwierig, denen zu erklären, was da drüben auf der anderen Seite der Mauer ist und was wir da erzählen wollen. Und ich war damit auch überfordert, ehrlich gesagt. Weil wie erklärt man einem Kind, dass man aufgrund dessen, dass man überzeugt ist, dass manche Menschen nicht lebenswert sind, da zu Tode quält? Und es bleibt niemals für mich intellektuell zu begreifen, wie eine Frau mit 5 Kindern dort leben kann und der Meinung ist, dass die Kinder auf der anderen Seite des Zauns einfach am besten schon lebendigen Leib in den Ofen geschoben werden sollen.
Dieser Widerspruch, der ist ja eklatant in diesem Dokudrama, die Spaltung der Welt. Und das ist genau das, was ich fragen wollte. Im Grunde müssen Sie ja dieses Unerklärbare irgendwie durch diese Figur erklären. Und ich meine, das ist ihnen auch sehr, sehr gut gelungen, muss man sagen. Also wenn man sieht, wie sie die Frau Hirst verkörpern, kann man auch so diese Gefühls- und auch diese Gedankenwelt auch sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist das eine ihrer vielen, vielen Rollen. Interessant ist, ich habe gesehen, dass sie praktisch angefangen haben, genau vor 20 Jahren war ihr Debüt vor der Kamera. Können Sie sich noch genau daran erinnern?
Ja, ich habe nämlich eine Befreiung von der Schule dafür gekriegt. Einen Kurzfilm. Und den haben wir an einem sehr regnerischen Herbst im Osten von München gedreht. Das weiß ich noch sehr genau. Aber ich fand mich halt wahnsinnig cool, weil ich immer wieder sowohl für die Kammerspiele München und eben diesen Film vom Nachmittagsunterricht befragt war.
War so ein Kurzspielfilm, LIA, Hochschule für Fernsehen und Film. Also fand ich total interessant. Für Sie war auch immer klar, Sie wollten immer Schauspielerin werden.
Irgendwie schon. Ich denke da viel drüber nach. Ich glaube, es hat damit auch zu tun, dass ich muttersprachlich, wie gesagt, Ungarin bin und so ein bisschen am Anfang meiner Kindergartenkarriere noch nicht so gut Deutsch konnte und so in meine eigene Welt abgetaucht bin, die sehr fantasievoll war. Und ich habe auch irgendwie in den Geschichten meiner Großeltern mitgelebt und so. Also ich war auch immer umgeben von Menschen, die viele Geschichten erzählt haben. Irgendwie ist es in mich hineingekrochen, dieser Wunsch, und auch nie wieder weggekrochen.
Ja, dazu muss man sagen, natürlich Ihre Großeltern mütterlicherseits, die sind 1956 nach dem ungarischen Aufstand nach Deutschland geflohen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, so dass diese politischen Themen auch immer bei Ihnen vielleicht auch Teil der Familiengeschichte sind.
Nun, meine Familie gehört zu den ganz vielen Familien in Europa, deren Geschichte ganz maßgeblich von den politischen Irrungen, Wirrungen, Katastrophen des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Mein Vater ist ja auch aus politischen Gründen aus Ungarn geflohen, 1976. Ich meine, ich bin Exil-Ungarin, ein Teil von mir. Ich bin Bayerin und vor allen Dingen bin ich Europäerin, weil das bietet eine wunderbare Klammer für all das. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in einem friedlichen Europa leben und aufwachsen darf und halte das für eines unserer wichtigsten und wertvollsten Dinge, um die wir kämpfen sollten, zusammen mit der Demokratie, weil ich weiß, was es mit meiner Familie gemacht hat, in der Diktatur zu leben oder auch Krieg zu erleben.
Und mit so einer Familiengeschichte, Sie haben gesagt, eben Umgang mit der Diktatur oder was es bedeutet, auch in einer Diktatur leben zu müssen, schaut man natürlich auch anders auf das Thema Freiheit und Umgang mit Freiheit in unserer Gesellschaft, denke ich mir.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir nehmen immer an, dass die Freiheit aus dem Wasserhahn kommt, wenn wir den aufdrehen. Aber in Wahrheit ist Freiheit etwas, wofür die Menschheit immer und immer und immer wieder zyklisch kämpft und aus irgendeinem Grund gleichzeitig zu häufig, zu sehr selbstverständlich nimmt und dann sehr schnell auch wieder opfert. Und ich glaube, man muss immer wieder aufpassen, was man zulässt, dass in einer Gesellschaft gesprochen wird, was eine Gesellschaft aushält, aus tatsächlicher oder vermeintlicher Toleranz. Und ich denke, es ist einmal wichtiger zu sagen, okay, wir haben uns vielleicht gerade in Deutschland an unterschiedlichen Ecken und Enden aus den Augen verloren als Gesellschaft und sind zerrissen. Und es sollte meiner Meinung nach darum gehen, wieder zusammenzufinden und uns unter dem Schirm der Gleichberechtigung, Freiheit und Demokratie wieder zu versammeln. Und da muss auch jedes Bedürfnis irgendwie gehört werden können.
Das ist eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, aber ich muss noch einmal auf Ihren Vater eingehen, den Sie ja auch eben so en passant noch genannt haben. Der ist natürlich sehr berühmt, Leslie Mandoki, Musiker und Musikproduzent, hat mit vielen berühmten Namen zusammengearbeitet, von Phil Collins bis Lionel Richie. Haben Sie eigentlich jemals dann auch gesagt, ah ja, so eine Karriere als Musikerin wäre für mich auch ein Thema?
Also es gibt sehr viele talentierte MusikerInnen in meiner Familie. Ich bin nicht Teil davon, leider.
Aber Sie haben schon auch gesungen vor der Kamera.
Ja, schon. Ich habe ja auch im Rahmen meiner Ausbildung Gesang studiert. Aber ich singe sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber halt nicht besonders gut. Und ich spiele auch sehr gerne Klavier, aber halt meiner Meinung nach nicht besonders gut. Aber wie gesagt, der Wunsch, Schauspielerin zu sein, da ist es voll in mich gekrochen. Insofern war das unausweichlich. Und ich weiß noch, wenn wir Klaviervorspiel hatten und ich auf die Bühne gehen musste, ich dachte, ich muss mich übergeben, weil ich so Angst hatte. Und das war in dem Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin, als Kind, um Theater zu spielen, überhaupt nicht so.
Ist es denn so, dass Sie vielleicht auch den einen oder anderen Tipp schon von Ihrem Vater erhalten haben? Oder gibt es da irgendwie einen Austausch, so auf künstlerischer Ebene?
Ich glaube grundsätzlich, das Wertvollste und Wichtigste, was meine Eltern beide, aber vor allem eben auch mein Vater, weil er halt auch aus der Unterhaltungsindustrie kommt, wenn man so möchte, mitgegeben haben, war sicherlich, dass dieser Beruf ein Handwerk ist und berühmt zu sein oder dem zu viel Wertigkeit zu geben, eine fatale Sackgasse sein kann.
Ein Rätsel müssen wir noch klären, und zwar betrifft es Ihr Alter, weil da verschiedene Daten kursieren. Und zwar, bald haben Sie Geburtstag, auf jeden Fall, der 17. September.
Ja, wenn der Kinofilm rauskommt.
Das ist ja perfekt, eigentlich können Sie sich ein echtes...
Ich hatte noch nie ein Kino statt an meinem Geburtstag, darüber freue ich mich sehr.
Echtes Geburtstagsgeschenk, ja. Aber es gibt zwei Daten, 89 und 92.
Letzteres ist richtig, tatsächlich. Das hat damit zu tun, dass als ich angefangen habe, eben vor 20 Jahren, war es schwierig, wenn man minderjährig war. Und somit habe ich da Verschiedenes angegeben.
Ah, jetzt kommt's raus.
Das ist die Wahrheit.
Sehr schön. Dann freuen wir uns mit Ihnen über Ihr Geburtstagsgeschenk, das da bald kommen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch in SWR Kultur am Samstagnachmittag, Lara Mandoki.
Vielen Dank.
Und das ganze Gespräch gibt's nochmal nachzuhören in ARD Sounds.